Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Sogenanntes Geoengineering war lange Zeit nicht wohl gelitten. Anstatt die CO2-Emissionen zu vermeiden, könnte man in Versuchung kommen, das Problem mit riskanter Technologie anzugehen. Erst prassen, dann reparieren, das muss nicht gut ausgehen. Mittlerweile aber ist klar, ganz ohne solche Technologie wird es aller Voraussicht nach auch nicht gehen. Bei der Bewertung der unterschiedlichen Ideen gilt eine mittlerweile als recht erfolgversprechend: die gezielte Verwitterung von Gestein. Der Antrag auf einen ersten Test im Meer läuft, Thomas Schröder berichtet.
Eigentlich ist es eine recht simple Möglichkeit, Kohlendioxid aus der Atmosphäre oder aus den Ozeanen zu entfernen. Und sie findet die ganze Zeit direkt vor unseren Augen statt. Zum Beispiel an den Berghängen.
Also jeder Felsrutsch sieht erstmal ganz farbig, ganz frisch aus. Und wenn man dann nach 1, 2, 3 Jahren wieder hingeht, dann ist der grau geworden. Und das ist genau dieser Prozess. Da wird CO2 aus der Luft genommen, reagiert chemisch mit dem Gestein und bildet dann diese grauen Carbonatgesteine.
Wenn man lange genug warten würde, einige hunderttausend Jahre, dann würde genau dieser Verwitterungsprozess ganz von allein dazu führen, dass ein Großteil der menschengemachten CO2-Emissionen wieder aus der Atmosphäre verschwindet, erklärt Andreas Oschlies, Physiker und Modellierer am GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
Das ist halt für die Gesellschaft jetzt zu langsam. Und die Idee ist, dass wir einfach die Kontaktfläche zwischen Gestein und Atmosphäre vergrößern, indem man Gesteine oder Berge klein raspelt und damit eine sehr hohe Reaktionsoberfläche zwischen Gesteinsmehl und Luft schafft. Und dann die Verwitterung halt um Faktor 10, 100 vielleicht noch stärker beschleunigt. Und mit der Idee, dass man dort ein sicheres Endlager für CO2 schafft.
Die Verwitterung oder Alkalisierung, wie der Prozess im Meer genannt wird, ist eigentlich bestens bekannt und auch die Idee, ihn für negative Emissionen zu nutzen, ist nicht neu, erzählt Ulf Riebesell.
Ja, die wurde aber bisher mal vom Tisch gefegt, weil richtig ist, dass man, wenn man diesen Weg gehen möchte, muss man große Mengen an Gestein erstmal abbauen, zermahlen und entweder auf den Feldern oder im Ozean ausbringen. Und allein die Menge, die da erforderlich ist, ist erschreckend.
Wir müssen also für eine Tonne Kohle oder CO2 aus der Verbrennung einer Tonne Kohle zu kompensieren, müssen wir ungefähr 4 Tonnen Gestein kleinraspeln. Das ist also schon ein richtig großer Aufwand. Wenn wir jetzt unsere heutigen gesamten weltweiten Emissionen kompensieren wollten damit, dann müssten wir 2-mal im Jahr das Matterhorn komplett kleinraspeln, also eine Gesteinsmenge des Matterhorns.
Dennoch solle man sich von diesen Dimensionen nicht sofort abschrecken lassen, meinen die beiden Forscher vom GEOMAR. Zumal die Methode nebenbei auch die Ozeanversauerung abmildern könnte.
Interessanterweise haben die Erdsystemmodelle, die das Ganze mal für verschiedene Optionen durchgerechnet haben, völlig gegen unsere Erwartungen gezeigt, eigentlich ist die Alkalisierung wahrscheinlich die beste aller Methoden, sowohl im Potenzial als auch in den Kosten, als auch möglicherweise in den ökologischen Risiken, die man damit eingeht.
Es gibt bereits einige kleine, recht erfolgreiche Versuche mit alkalischen Lösungen in Korallenriffen dazu. Auch an Land wurde bereits zermahlenes Olivin auf Äckern ausgebracht, wo es etwas langsamer, aber ähnlich wie im Meer mit Regenwasser verwittert. Die Bestandteile des Gesteins lösen sich als freie Ionen komplett im Wasser auf und werden letztlich über die Flüsse ins Meer gespült. Was aber passiert, wenn man in größerem Stil zermahlenes Carbonat- oder Silikatgestein direkt im Meer ausbringt? Ulf Riebesell und seine Kollegen wollen erstmals Mesokosmen, große abgeschlossene Schläuche, im Meer vor Norwegen und vor den Kanaren ausbringen, um dort die Auswirkungen des Gesteinsmehl auf das Ökosystem zu beobachten. Während die Begutachtung des EU-Projektes noch läuft, haben die Kieler schon einmal im Labor mit kleinen Experimenten begonnen.
Hier finden dann die eigentlichen Experimente statt. Dort haben wir einen großen Tank. Da stellen wir immer unser künstliches Seewasser her. Das benutzen wir für die Experimente.
In kleinen Behältern mit dem Seewasser liegen Eier von Ruderfußkrebsen. Wenn sie geschlüpft sind, wird einigen Proben Gesteinsmehl hinzugefügt.
Die Frage ist, ich schon erzählte, dass wir wissen wollen, wenn da jetzt solche Gesteinspartikelchen, so feiner Staub, in den Ozean ausgebracht wird, beeinträchtigt das irgendwie das Futterverhalten dieser Ruderfußkrebse. Und wenn es einen negativen Einfluss hätte, dann wäre es natürlich fürs Nahrungsnetz insgesamt sehr wichtig.
Die Kieler stehen mit ihren Experimenten noch ganz am Anfang. In Oxford ist man schon etwas weiter. Dort hat Rose Rickaby herausgefunden, dass kalkbildende Algen in alkalischem Wasser deutlich schneller und stärker wachsen. Die Bildung von Kalk aber setzt wiederum Kohlendioxid frei. Das könnte die Effizienz der Methode senken.
Wir müssen noch viel mehr forschen, um in der Lage zu sein, dies wirklich richtig zu beziffern. Es ist wichtig, dass wir nicht nur die Zunahme der Verkalkung, sondern auch die Zunahme der Photosynthese quantifizieren können, da diese beiden Gleichgewichte auch die Chemie der Ozeane beeinflussen.
Noch geht es also um Grundlagenarbeit, mit der die Effizienz und die Folgen der Gesteinsverwitterung genauer erforscht werden sollen.
Thomas Schröder über Gestein als Klimaretter.